Und damit herzlich willkommen beim Windhauch-Podcast, der Podcast zur Glaubenskommunikation und Kirchenentwicklung. Mein Name ist Tobias Sauer von Ruach Jetzt und ich bin heute zusammen mit
Anke Wiedekind.
Hallo Anke, wer bist du, was machst du?
Ich bin Pfarrerin in Cochem, einer kleinen Landgemeinde an der Mosel. Und sie ist insofern besonders, als dass sie eine Flächengemeinde ist. Also wir erstrecken uns auf drei verschiedene Regionen, Mosel, Eifel, Hunsrück. Und zu uns gehören 77 Dörfer, Gemeinden und Städte.
Ich als alter katholischer Hase würde sagen, das ist ja so eine klassische Pfarrei in der Größensache. Du sagst, es ist besonders, weil es eine Flächengemeinde ist. Was wäre der Normalfall oder wie seid ihr so groß geworden?
Das liegt vor allen Dingen daran an den Katholiken.
Gern geschehen.
Genau, das ist eine Diaspora-Gemeinde. Also die meisten Menschen sind hier katholisch und ja, wir sind ungefähr 3-5%. Und dadurch ist diese Gemeinde einfach so groß, weil in den Dörfern, da wohnt vielleicht ein Evangele oder mal zwei Evangelen oder so. Deswegen ist das ein bisschen anders als in Regionen, wo man ungefähr so 50-50 ist, evangelisch-katholisch. Genau. Und tatsächlich ist es auch ein bisschen so von der Zusammensetzung der Leute besonders, weil die meisten Leute hier zugezogen sind, weil sie Soldaten sind. Es gibt hier einen großen Fliegerhorst in der Nähe und ja, im Grunde sind alle Leute, die zugezogen oder die Evangelen sind immer die Leute, die zugezogen sind. Also die Ureinwohner sind Katholiken und die Zugezogenen sind dann überwiegend evangelisch.
Ich muss ein bisschen mitschmunzeln, weil es war mir nie so klar. Ich bin ja in Bonn aufgewachsen und da läuft sich so zwischen Bonn und Münster, würde ich sagen, läuft ja so ein bisschen die Konfessionsgrenzen. Ja. Alles über Münster ist protestantisch und alles unter Bonn ist katholisch. So, kann das nicht so. Und aber ja, hier Rheinland-Pfalz, ich meine Cochem und Trier, also näher bin ich einem Podcast-Gast, glaube ich, noch nicht gekommen. Rein geografisch. Genau, der Kirchenkreis Trier ist ja auch riesengroß. Und ich glaube, in Trier selber die Gemeinde, Trier Stadt hat die Gemeinde und dann gibt es Ehrang als nächstes noch. Und das sind auch sehr große Räume, die da bespielt werden, aber ja auch so ein bisschen Zukunft, oder? Wenn man sich die Entwicklungen von Kirche anguckt, große Räume kommen ja immer mehr dazu.
Ja, genau. Also wir haben das lange Zeit so ein bisschen auch als eine Last empfunden, diesen großen Raum zu bespielen. Mittlerweile denken wir, nee, wir haben jetzt viele, viele Jahre Erfahrung in einer Form von Arbeit, die andere erst entdecken müssen. Genau, und kommunizieren das auch immer offensiver nach außen hin. Genau, ich bin selber als Person in einem Gremium, wo es so darum geht, Gemeinde der Vielfalt zu entwickeln. Und da reden wir natürlich ganz oft über solche Themen und da sage ich immer, hallo, ich weiß da ein bisschen was dazu. Genau, ist auf jeden Fall spannend, genau. Gemeinde oft in der Größe zu gestalten.
Genau, das war das Wort, was ich wählen wollte. Das ist ja das spannende Experiment, ne? Weil also ich habe manchmal das Gefühl, dass Kirche viel zu wenig links und rechts guckt, was sie eigentlich schon längst macht. Also im katholischen Fall zum Beispiel guckt niemand auf die Ostbistümer. Ne, obwohl die schon seit Jahrzehnten sich die Frage stellen, wie funktioniert eine Bistumsstruktur mit einem Bruchteil an Leuten und mit einem Bruchteil an sozialer Stellung. Ne? Aber irgendwie macht man dann so die Augen so ein bisschen zu und sagt, ja komm, so schlimm wird es bei uns nicht werden. I don't know, wo die Hoffnung herkommt. Dasselbe ist ja auch mit mit größeren Pfarreien, größeren territorialen Flächen und die Frage, wie geht man damit um, was kann man da überhaupt noch schaffen, weil klar ist ja, ihr habt seit Jahren schon die Situation, dass ihr wahrscheinlich nicht den einen Kirchdamm habt mit dem 5-Kilometer-Radius, dem ihr jeden persönlich kennt und wisst, mit dem ihr zu tun habt, oder?
Genau, also das ist auf jeden Fall so. Wir selber haben jetzt 4 Gottesdienststätten, machen halt die Erfahrung, dass tatsächlich an jeder Gottesdienststätte die Gemeinde auch ein bisschen anders ist. Wir haben einiges zentralisiert über die Jahre hinweg, weil das einfach sonst auch gar nicht zu schaffen ist, an so vielen Orten Infrastruktur vorzuhalten, vor allen Dingen, wenn man jetzt nicht nur klassische Arbeit machen möchte, sondern ja, zum Beispiel was für Kinder und Jugendliche gestalten möchte oder Gottesdienste gestalten möchte, die einfach auch mehr technischen Background brauchen. Genau, aber das bedeutet halt tatsächlich, man hat überall ein bisschen anderes Publikum und wie das manchmal so ist, also ich komme eigentlich aus Frankfurt, Frankfurter und Offenbacher können sich nicht leiden und so ist das hier halt auch. Die Moselaner finden die Hunsrücker ganz furchtbar und die Hunsrücker finden die Eifelaner ganz furchtbar und so. Also man hat da auch sozusagen so in den Regionen nochmal ein gewisses Spannungsgefüge, was man halt auch als Gemeinde überwinden muss. Das ist auf jeden Fall die große Kunst des Ausbalancierens also den verschiedenen Stellen und den verschiedenen Regionen irgendwie gerecht zu werden und gleichzeitig sich dabei halt nicht zu verzetteln. Genau, das ist tatsächlich eine große Herausforderung.
Dann hol uns noch mal gerne in die Organisation oder in die Idee dieser Gemeinde hinein. Ne? Ich meine, protestantische Gemeindetheologie hat ja eigentlich einen sehr großen Schwerpunkt darauf, dass man so einen Kirchturm hat und da kommen alle zusammen und da passiert die Versammlung der ChristInnen und es ist ja eine sehr zentralisierte Idee, die oft mit einhergeht. Ne? Das funktioniert ja nicht, wenn die einen die anderen nicht leiden können oder diese Leute klassisch sagen, nein, das ist nicht meine Kirche, ich gehe da hin. So, wie arbeitet ihr damit? Wie habt ihr euch aufgestellt? Du hast gerade von Gottesdienststätten geredet.
Genau, wir haben, ja, ich sag mal, in Cochem auf jeden Fall einen Schwerpunkt. Cochem ist auch im Gemeindegebiet sozusagen das geografische Zentrum. Wir haben da eine frisch renovierte Kirche, ein sehr, sehr schönes Gemeindezentrum, in das die Gemeinde auch viel Geld investiert hat, wo einfach Kinder, Jugend, Senioren, also wo man sich gut wohlfühlen kann. Und dann haben wir sagen dazu immer Außenorte, also noch drei weitere Kapellen, die aber tatsächlich nur Kapellen oder Kirchgebäude sind, auch eher kleiner sind. Genau, wir haben eine sehr verlässliche Gottesdienststruktur. Das ist so, dass wir quasi zweimal im Monat in Cochem Gottesdienst machen und an den Außenorten jeweils einmal im Monat. Und einen Gottesdienst im Monat feiern wir hybrid, sodass der quasi für alle Menschen, die Online-Gottesdienste mögen, auch für Menschen erreichbar ist, die jetzt keine Lust haben, nach Cochem zu fahren in den Gottesdienst. Und also es lebt tatsächlich ganz viel von dieser Verlässlichkeit. Wobei, also es war, ich würde sagen, vor Corona tatsächlich so, dass der Gottesdienst so ein Stück weit das Zentrum der Gemeinde war. Mittlerweile durch Corona oder nach Corona haben wir nochmal angefangen, ganz viele Veranstaltungen zielgruppenorientiert und jenseits des Gottesdienstes auch aufzubauen. Und das ist, glaube ich, so ein Stück weit ja auch der innovative Anstrich der Gemeinde, weil wir einfach nach Corona den Eindruck hatten, wir wissen nicht, ob Gottesdienst noch so das Format der Zukunft ist oder also ob Menschen sich so einfach in Gottesdienste wieder zurückholen lassen. Also wir hatten natürlich diese Corona-Delle, die wahrscheinlich ganz viele Gemeinden erlebt haben. Die hat sich auch ein Stück weit jetzt wieder normalisiert. Und trotzdem ist, also haben wir als Team halt tatsächlich ganz große Anfragen an den Gottesdienst, sowieso an den klassisch-evangelischen Gottesdienst. Da haben wir schon viel, also Innovationsarbeit geleistet, was Musik angeht, was, ja, ich sag mal, die Arbeit Richtung Kirchendistanzierte angeht. Also, dass die einfach leichter in das Format Gottesdienst reinkommen. Und haben aber gemerkt, dass wir tatsächlich mit anderen Veranstaltungen noch viel, viel mehr Leute erreichen und fragen uns mittlerweile sehr stark, was ist eigentlich Gottesdienst? Also, ist Gottesdienst das, was ich sonntagmorgens feiere? Oder wenn ich zum Beispiel eine Veranstaltung, die wir auch haben, Senioren ein leckeres Mittagessen anbiete und denen einen Impuls gebe, mit denen ein Psalm bete, für den Frieden bete, ein paar Lieder singe, sind wir dann nicht eigentlich auch gottesdienstlich unterwegs? Genau, würde mich jetzt wahrscheinlich jeder Kirchenrechtler für schlagen, für diese Aussage, aber genau, also das ist so die Richtung, in die wir nachdenken. Veranstaltungen anzubieten, in denen der Glaube auf jeden Fall vorkommt, die aber manchmal durchaus auch einen anderen Aufhänger haben. Und das ist sehr stark bei uns auf Cochem fokussiert. Genau, weil wir dort einfach die Infrastruktur dafür haben, diese Veranstaltung durchzuführen.
Das ist der Podcast, wo du gerne Sachen sagen kannst, wofür andere die Kirche doch immer noch so toll finden, in ihrer derzeitigen Struktur befürworten. Das passiert hier öfter. Von daher fühle ich in guter Gesellschaft. Ich glaube, Veränderung braucht auch manchmal Schläge von Kirchenrechtlern. Aber ein großer Kritikpunkt in diesen großen Gemeinden, ne, die kommen ja jetzt immer mehr und das, was ja größter Kritikpunkt immer vorgetragen wird, ist die fehlende Nähe. Also wenn ich nicht mehr die kleine Gemeinde habe, dann bin ich nicht mehr nah bei den Menschen. Was ist eure Erfahrung damit?
Also die kleine Gemeinde ist ja tatsächlich, also wie gesagt, unsere Erfahrung ist, dass jeder Gottesdienst an jeder anderen Gottesdienststelle sowieso eine eigene Gemeinde ist, dass auch jede Veranstaltung irgendwie für sich Gemeinde ist. Und ich glaube, in dem Zusammenhang versuchen wir einfach dort, wo wir kleine Gemeinde haben, Menschen zu begegnen und sie wahrzunehmen. Und wir erleben halt das tatsächlich, dass Menschen zum Beispiel sich Also, was weiß ich, Kinder sich zum Beispiel in ihrer Kindergruppe beheimatet fühlen oder die Senioren sich in ihrem Seniorenmittagstisch oder in der Frauenhilfe beheimatet fühlen. Und dort leben sie Gemeinde, dort leben sie ja soziale Verbundenheit. Und das ist tatsächlich für uns auch als die, die wir das organisieren und gestalten, dann relativ leicht, das umzusetzen. Also ich hätte diese Sorge tatsächlich gar nicht so sehr, dass dadurch soziale Beziehungen verloren gehen, sondern es ist halt, glaube ich, wichtig, sich dann auf die jeweilige Veranstaltung zu konzentrieren und dort den Menschen Heimat zu geben und zu schaffen.
Ich meine, Nähe entsteht ja auch nicht dadurch, dass man örtlich unbedingt nah ist. Also das ist ja natürlich der Motor dafür, dass man irgendwie einen Ort hat. Und klar ist man auffindbar. Und wenn man irgendwie Kirchenraumspädagogik oder sowas ernst nimmt, dann kann man ja auch sagen, dass ein Kirchenraum an sich funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei eurer Gemeinde sind, aber tendenziell sind ja evangelische Kirchenräume außerhalb der Veranstaltungen und Gottesdienste geschlossen. Das heißt, da ist es jetzt auch erstmal egal, ob der nah ist oder nicht. So. Und Nähe entsteht ja auch, würde ich auch sagen, dadurch, dass ein Beziehungsaufbau stattfindet. Also die Nähe entsteht halt durch Einsatz, den man geht und nicht nur durch territoriale Verortung, oder?
Ja, auf jeden Fall, genau. Wobei es tatsächlich, also das habe ich so ein bisschen unterschätzt, so vom, also wie gesagt, ich komme aus dem Großraum Frankfurt. Da bin ich oft Strecken gefahren, die ich hier auch fahre. Und trotzdem fühlt sich's hier viel, viel weiter an. Also es ist irgendwie ein Unterschied, ob ich vom einen Ende Frankfurt zum anderen Ende Frankfurt fahre, auch wenn ich da manchmal gefühlt viel, viel länger brauche, weil es Ampeln gibt und Stau und so weiter. Oder ob ich hier von der Mosel in irgendein entlegenes Dorf der Eifel fahre. Keine Ahnung, woran das liegt, aber es ist tatsächlich gefühlt so, dass man von einer Welt in die andere Welt kommt. Und ich glaube, das macht so ein bisschen bei Leuten dann auch, also deswegen die geografische Nähe, also grundsätzlich würde ich dir zustimmen, aber für die Leute ist es hier tatsächlich manchmal so, wow, jetzt muss ich nach Cochem fahren oder jetzt muss ich in irgendein Eifeldorf fahren, das ist am anderen Ende der Welt so.
Ja, ich glaube, was da viel mehr zieht als Grenzen von Territorium, ist ja Grenzen von Kultur. Sache.
Ja,
also keine Ahnung, ich habe in Bonn gewohnt, aber wohin fährt man? Man fährt halt nach Köln, um was zu feiern oder so. Man fährt nicht nach Koblenz, obwohl es eine ähnlich lange Strecke ist oder ein bisschen länger, ne? Aber trotzdem ist das so die Zugrichtung, in die man fährt. So. Und man fährt aus dem Umland von Köln, fährt man nicht nach Düsseldorf, ne? Und irgendwann kommt der Punkt, wo man nicht mehr nach Köln fährt, sondern nach Düsseldorf hoch und so. Und ich weiß von dem Bistum Trier, die haben ja auch ihre Großpfarreien mal versucht und Erkundungsprozesse. Und eine Sache, die quasi die Pfarreien angemerkt ist, zu sagen, naja, die fühlen sich überhaupt nicht zu uns zugehörig. Dieser Bereich fühlt sich aber schon zu uns zugehörig. Es macht voll Sinn, die so zu strukturieren. Ne? Ich glaube, das ist ja auch nochmal was. Ich glaube, Leute, die Eifler liegen in der Eifel unendlich lange Strecken zurück, ohne dass es sie juckt.
Wahrscheinlich.
Aber sie haben keinen Bock, an die Mosel zu fahren.
Ja,
ne?
Genau.
Also natürlich ist das stereotypisch, aber es gibt so Zonen, die man sich so hinbewegt, obwohl sie gar nicht so weit entfernt sind voneinander.
Ja, das ist richtig, ja. Genau, aber grundsätzlich würde ich sagen, also in der großen Gemeinde geht sehr, sehr viel persönlich. Also wir würden, glaube ich, eher auch sagen, wir sind eine kleine Gemeinde, weil wir tatsächlich in den Veranstaltungen, sag ich mal, immer zwischen 10, also bis maximal 100 Leute haben. Also wir sind immer in dem Bereich unter 100 Leute. Und das ist ein Bereich, in dem man sich sehr, sehr gut wahrnehmen kann. Und wenn dann einfach auch so Veranstaltungen ein Stück weit überlappen, dann erweitert man ja auch ein bisschen das Netzwerk. Also man hat so seine Homebase in der Gemeinde, aber man ist durchaus auch in anderen Veranstaltungen mal unterwegs und hat dadurch auch so ein Stück weit erweitertes Netzwerk in der Gemeinde. Und genau, ich glaube, wir als Gemeinde sind sehr stark im Thema Gastfreundschaft und ja, sehr, also uns wird das oft gespiegelt, wir sind ja auch Urlaubsregion, uns wird das oft gespiegelt, dass man einfach sehr schnell bei uns drin ist und sich willkommen fühlt. Ich glaube, das sind auch nochmal so Qualitäten, die dann vielleicht helfen, der Größe zu begegnen. Also, oder trotz der Größe einfach so ein heimeliges Gefühl zu schaffen.
Du hast ein gutes Gespür für meine nächsten Fragen, weil ich wollte dich nämlich fragen, was ist das, was eure Gemeinde am allerehesten auszeichnet, wo du sagst, das ist so, etwas Besonderes, ein Kern davon. Jetzt hast du Gastfreundschaft schon angesprochen. Also du meinst, eure Gemeinde schafft es vor allen Dingen, neue Leute zu begrüßen, zu integrieren in die Sachen.
Ja, genau. Und bei uns ist Essen ein großes Thema. Das heißt ja bekanntlich, essende Gemeinde wachsen. Man weiß immer nicht, in welche Richtung, aber...
Mein Neutestamentler hat nicht viel Gutes gesagt, aber er hat zumindest gesagt, Christ ist.
Ja, genau. Also es gibt bei uns bei fast jeder Veranstaltung Essen und nicht nur Essen, sondern gutes Essen. Genau, das ist, glaube ich, auch nochmal was, wo Menschen dann einfach unheimlich schnell drin sind. Also man setzt sich halt an den Tisch und man kommt halt übers Essen einfach ins Gespräch miteinander. Ja.
Wie schafft ihr es denn, Leute zu der Veranstaltung zu bringen? Weil das ist ja auch nochmal ein Painpoint, ne? Ich glaube, dass viele Gemeinde gute Arbeit machen, wenn man vor Ort ist. So mit der Gastfreundschaft, ja, aber das ist ja nicht so, dass alle Gemeinden nicht schaffen würden oder sowas.
Ja,
ne?
Ja, auf jeden Fall.
Aber wie wissen denn die Leute davon überhaupt, dass es bei euch gutes Essen gibt? Oder wie kommen die Leute dahin, dass sie empfangen werden können? Habt ihr da einen Zugang, eine Methode, einen Weg oder passiert das ungeplant?
Also wir machen schon relativ viel Öffentlichkeitsarbeit, also machen viel auf Instagram, also wobei jetzt auch nicht super, also ich würde sagen, es gibt deutlich bessere Instagram-Accounts als die unserer Gemeinde, aber trotzdem, wir machen da einiges. Wir haben einen Predigt-Podcast, ja, und ich glaube, es passiert einfach auch viel über Mund-zu-Mund-Propaganda. Also wenn Menschen sich wohlfühlen, dann erzählen die das. Ja, dann gibt es immer wieder auch Urlaubsleute, die einfach vorbeikommen, weil sie sowieso gerade in der Region sind, dann informieren sie sich, sehen, oh, das ist eine Website, da passiert anscheinend einiges in der Gemeinde und kommen dann vorbei. Ja, ich würde sagen, das sind so die Wege. Und ich glaube, wir sagen das auch immer mal wieder. Also wenn es euch gefallen hat, dann erzählt doch einfach anderen davon. Genau.
Jetzt haben wir im Vorgespräch darüber gesprochen, dass ihr zwei Projekte habt, die im Bereich der Erprobungsräume laufen. Also der Erprobungsräume ist eine ursprüngliche Idee der EKM. Ich habe hier auch den Tobias Schlegel, der dafür verantwortlich war in der EKM für die Entwicklung, schon mal interviewt gehabt. Und die EKM hat das übernommen und seit ein paar Jahren seid ihr auch dran, die Frage von der Landessynodenauftrag zu sagen, wir wollen das stellvertretend für die gesamte Landeskirche einige Leute ausprobieren, wie es geht mit Kirche der Zukunft und was man machen könnte. Und du hast mir im Vorfeld gesagt, ihr habt sogar zwei. Was probiert ihr wo aus?
Genau, also ich sag mal so, wir haben viele Jahre sehr, sehr gut florierenden Jugendbereich gehabt, JUCOM. Das war auch immer sozusagen in der IKEA so eins der drei Vorzeigeprojekte mit den Beimeistern und ich glaube irgend noch ein Projekt in Essen.
Raumschiff Ruhr.
Raumschiff Ruhr, genau, ja. Im Zusammenhang mit Fresh Eggs. Und wir haben gesagt, wir wollen, also das Besondere bei JUCOM war, dass da Jugendliche quasi sich selbst geleitet haben. Also es gibt ja in jeder Gemeinde normalerweise so einen Jugendausschuss. Und dieser Jugendausschuss, der hatte ziemlich weitreichende Kompetenzen. Also es dürften sich quasi Jugendliche, die dürften Gelder verwalten, die dürften sehr weitreichende konzeptionelle Entscheidungen treffen, die dürften überhaupt so Kirche für sich gestalten. Nach dem gleichen Vorbild wollten wir im Kinderbereich das aufbauen und haben uns gefragt, wie kann das denn sein? Also wie können wir Kindern auch ein Mitbestimmungsrecht in der Kirche einräumen? Und wir hatten bis dahin die Regel bei uns in der Gemeinde, dass man erst konfirmiert sein muss, dann eine Mitarbeiterschulung gemacht haben muss und dann mitarbeiten darf. Und dann haben wir unser Konfi-Modell umgestellt von einem zweijährigen Modell, so im Rahmen der Pubertät, auf ein zweimal einjähriges Modell, 3-7, also einmal im dritten Schuljahr und einmal im siebten Schuljahr. Das haben wir vor allen Dingen deswegen auch gemacht, weil so viele Leute hier katholisch sind und im dritten Schuljahr dann alle Kinder zur Kommunion gehen, bis auf die zwei armen evangelischen Kinder, die dann leider an dem Montag in die Schule gehen müssen, nicht frei haben. Also es gibt tatsächlich hier eine ganze Menge Leute aus gemischt konfessionellen Ehen, die ihre Kinder katholisch taufen lassen, weil sie sagen, ich kann das meinem Kind nicht antun, dass es das einzige oder eins von zwei evangelischen Kindern in der Schule ist. Das wird dann nur gemobbt und dem geht es dann ganz schlecht und so weiter. Genau, und deswegen haben wir gedacht, okay, das ist cool, wenn die auch was Vergleichbares haben bei uns in der Gemeinde. Und dann lief dieser erste Kids.com-Konfi-Jahrgang, so haben wir das genannt, Und wir haben gemerkt, boah, die Kinder waren so heiß, die wollten unbedingt mitarbeiten, die wollten unbedingt weitermachen. Und dann haben wir angefangen, mit denen Theater zu spielen und die Veranstaltung moderieren lassen. Dann begann auch schon bald Corona. Dann haben die auch teilweise bei uns bei den Streaming-Gottesdiensten mit moderiert und gepredigt. Und die fanden das so mega cool, dass sie das machen durften, dass wir gesagt haben, wir möchten gerne Kinderpartizipation erproben und haben dann auch die Leitungsstruktur so gemacht, haben ein Kinderparlament auch gegründet, wo die Kinder Veranstaltungen reflektieren konnten, Ideen einbringen konnten. Und wir haben einfach gemerkt, das ist schon genial zu sehen, welche Frische die Kinder in die Kirche einbringen. Also Kinder denken ja ohne Begrenzung von Geld, Raum und Zeit. Und manches konnten wir auch gar nicht umsetzen. Aber einfach dieses, ja, also dieses grenzüberschreitende Denken und total kreative Denken in die Kirche mit reinzuholen, das fanden wir super stark. Wir haben es am Anfang Konzept so strukturell nicht so gut hinbekommen. Da wollen wir jetzt tatsächlich nochmal einen Neustart machen in der Frage, wie setzen wir diese Inputs, die die Kinder da gegeben haben, tatsächlich auch in Struktur dann um? Also wie hat das wirklich auch einen nachhaltigen Effekt? Manchmal waren das so kurze Sachen, also zum Beispiel einmal haben wir mit den Kindern Weihnachtsgottesdienste gebrainstormt. Das sind so Dinge, die kann man natürlich direkt umsetzen, aber manchmal waren es auch grundlegendere Dinge. Da sind wir dann auch manchmal einfach im Prozess stecken geblieben. Genau, und da werden wir jetzt dieses Kinderparlament an den Kinderausschuss andocken, in der Hoffnung, dass das dann wirklich auch weitergeht und dass wir das, was wir von den Kindern erfahren, wirklich auch gut umsetzen. Genau, das ist der eine Erprobungsraum.
Was ist das Überraschendste, was du von den Kindern gelernt hast oder eure Gemeinde? Man hat ja oft so Annahmen, ne? So Vorannahmen, wo man sagt, ja, die werden ja wahrscheinlich, oder? Hat sich das erfüllt?
Also ich glaube, am überraschendsten finde ich, wie lebendig und erfahrungsorientiert sie Kirche gestalten und dass sie halt wirklich was richtig Tolles erleben wollen. Und das, finde ich, tut einer protestantischen Kirche, die ja oft auf den Kopf ausgerichtet ist, einfach unendlich gut. Ja.
So eine Erlebnisorientierung und eine Erfahrungszentrierung von den Inhalten.
Ja.
Ich meine, Kindern muss man halt auch noch viel mehr erzählen, ne? Also
vielleicht eben noch dieses nicht vor Strukturen Halt machen. Also ich merke halt, dass ich als jemand, der lange Kirche jetzt gestaltet und geleitet habe, ich habe sofort meine Raster im Kopf, was geht und was nicht geht. Und mich reißt dann tatsächlich auch manchmal die Begeisterung der Kinder ein Stück mit und ich tue das Raster ein Stück weit zur Seite und denke, warum eigentlich nicht? Warum jetzt an dieser Grenze wirklich Halt machen? Genau.
Kannst du so ein paar Sachen erzählen, die dabei rausgekommen sind, die dadurch geschehen sind?
Ja, also zum Beispiel dieser eine Weihnachtsgottesdienst. Wir haben dann angefangen, also das immer mit einem Musical zu verbinden, in dem die Kinder eben auch mitmachen wollen. Und die Kinder haben dann ganz viele Ideen auch beigetragen, wie man sozusagen diese Weihnachtsbotschaft übersetzen kann ins Leben. Das fand ich richtig stark. Und zum Beispiel für die Kinder war völlig klar, an Weihnachten muss man noch den Gottesdienst besuchen, was schenken. Wir freuen uns doch so auf die Geschenke. Also so dieses, ja, ich freue mich so sehr auf die Bescherung, dass ich dieses Geschenk nicht nur irgendwie im Kopf bedenken will, sondern dass ich den Leuten tatsächlich auch was mitgeben will. Genau, also das war so eine Sache, die für mich sehr, sehr konkret war. Einmal haben wir tatsächlich über den dreieinigen Gott mit den Kindern gebrainstormt. Das war auch ganz spannend, nochmal rauszubekommen, was die Kinder so für Gottesbilder haben.
Welche Gottesbilder haben denn die Kinder? Ich meine, was man jetzt sagen könnte, wäre ja, ja, schön, ihr habt gesehen, beim Jugendalter ist jetzt schon zu spät, um die Kinder noch zu bekommen. Da sind sie schon Pubertät, also fangt ihr einfach noch früher an und bindet sie mit Spaßprogrammen, um dass die dann einfach nicht, dass sie einfach den Sozialraum geschaffen hat und dann bleiben sie da. Aber das hat doch nichts mehr mit Jesus zu tun und mit Kirche. So, und jetzt wäre natürlich der andere Part zu zeigen, welche Verknüpfungspunkte da bestehen, oder? Also, oder welchen Mehrwert vielleicht ja auch die Kinder haben, unabhängig von dem, wie sich ihr Lebensweg weiterentwickelt.
Naja, ich glaube, was so ein ganz wichtiger Gedanke ist, ist, Gott hat dich als Kind wunderbar gemacht. Er hat dir ganz tolle Gaben geschenkt und die darfst du hier ausprobieren. Du darfst dich einbringen. Du wirst wertgeschätzt, du wirst gesehen. Das ist übrigens auch unser Kids-Com-Segen, den immer Gott sieht dich und Gott liebt dich. Und ich finde, das sind sehr, sehr zentrale Glaubensbotschaften, die die Kinder durchaus mit konkreten Erfahrungen verknüpfen. Also das hören sie nicht nur sozusagen als Kopfbotschaft, sondern das erleben sie, das setzen sie um. Und ich glaube, das schafft Heimat für Kinder. Das schafft für sie einen Ort, wo sie sagen, da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich gesehen, da habe ich die Möglichkeit, über mich hinauszuwachsen. Das ist, finde ich, tatsächlich so ein bisschen der Vorteil von dem Kinderalter gegenüber dem Jugendalter, dass die Kinder unglaublich lernbereit und experimentierfreudig sind, dass sie sagen, da habe ich richtig Bock drauf, mich einzubringen und mich auszuprobieren. Und unser Gefühl ist, dass wenn die einmal so da positiv Blut geleckt haben, dass sich das auch in die Pubertätszeit hinein tatsächlich hält. Also in der Pubertät erlebt man ja oft, dass dann Jugendliche so auch in Selbstzweifeln gefangen sind und manchmal ganz viel Mühe haben, aus sich herauszukommen, sich in ihrem Selbstbild nochmal ganz neu sortieren müssen. Da habe ich schon den Eindruck, dass die Kinder, also wir haben jetzt den ersten Durchgang ja schon, es ist so weit, dass die Kids, Konfi-Kinder dann quasi Konfirmanden wurden, dass die da schon nochmal anders auch dastehen, auch im Leben dastehen.
Dann lass nochmal auf die Gottesbilder drauf kommen. Welche Gottesbilder sind denn die, die von dem mit gezeigt werden?
Da erwischst du mich jetzt gerade tatsächlich an einem schwierigen Punkt, weil ich dieses Kinderparlament nicht selber gemacht habe und das tatsächlich gerade nicht präsent habe. Genau, ich weiß nur, dass wir das dann auch in einem Gemeindebrief veröffentlicht haben, aber ich könnte es dir jetzt gerade nicht wiedergeben.
Wir verlinken den Gemeindebrief vielleicht darunter.
Genau.
Aber die spannende These ist ja auch nochmal, oder der spannende Punkt ist ja nochmal zu sagen, so, wer bringt eigentlich wem was bei? Ne? Also allgemein, auch wenn du pädagogisch mit Kindern arbeitest, natürlich kannst du irgendwie hingehen und sagen, ja, die Gemeinde bringt jetzt den Glauben bei. So, da bin ich nicht so der größte Anhänger von. Der einzige Grund, warum Menschen glauben, ist die Tatsache, dass Gott sich offenbart, würde ich sagen. Und dadurch, klar, helfen natürlich Umfelder, Sachen zu hören oder besser zu reflektieren oder die Idee davon zu bekommen, dass so etwas sein könnte. Ne? Also auch nochmal so, Ignatius würde sagen, ja, so das Fundament schaffen. Ne? Also die überhaupt so ein Verstehen jetzt oder sowas bringen. Aber es könnte ja sogar sein, dass die Kinder viel mehr Wissen von Gott haben, als man selber hat, weil man selber vielleicht eher in Strukturen Religiosität denkt als in Erfahrungen oder so, ne? Oder, also, wie oft ist man irgendwie an Punkten und ist so unergriffen, weil man denkt, es wäre alltäglich oder sowas, ne? Und das haben mir Kinder noch ganz anders. Also, dieses Gefühl der schlichthinigen Abhängigkeit ist ja ganz anders, also nicht besser, nicht schlechter, aber anders ausgeprägt im Kindesalter, im Jugendalter, im jungen Erwachsenenalter, im Erwachsenenalter, im Seniorenalter, in der Midlife Crisis, so, und sich zu fragen, okay, was, deswegen finde ich das so spannend, ne? Auch zu sagen, naja, was, anstatt die immer nur pastoral zu versorgen oder so, oder irgendwie auf den Weg zu bekommen, other way around, man kümmert sich halt mit um Kindern, weil die vielleicht was wissen, was man selber nicht weiß.
Genau, also ich finde es tatsächlich ganz wichtig, dass es ein wechselseitiger Lernprozess ist. Also klar, wir haben natürlich auch Erfahrungen weiterzugeben. Wir haben vielleicht auch religiöse Rituale oder genau, wir bringen denen Lieder bei und Formen, sich auszudrücken, sich religiös auszudrücken. Aber sie haben halt eine Lebendigkeit. Genau, eine Lebendigkeit, eine Begeisterung, ein Drang, was auszuprobieren und auch, also das, ich finde, Kinder haben eine unglaublich auch Innovationsfreude, weil sie eben gerade nicht diese ganzen Grenzen und Schranken im Kopf haben. Also die denken halt wirklich outside the box. Die haben halt noch keine Box, in der ihr Kopf steckt.
Welt ist noch offen für die Sachen, die kommen.
Und das brauchen wir als Kirche. Also davon bin ich total überzeugt.
Voll. Und mir wäre jetzt auch bis jetzt kein anderes Kirchenparlament, was durch Kindern besetzt wird, bekannt. Von daher, sehr spannend. Lohnt sich wahrscheinlich nochmal eine ganz eigene Folge nur dafür zu machen. Aber du hast ja gesagt, ihr habt zwei Sachen.
Ja.
What the next thing?
Genau. Also dadurch, dass wir so ein großes Gemeindegebiet haben, denken wir oft, dass eine Kommstruktur einfach zu wenig ist. Und man hat das uns auch zum Teil gespiegelt. Ich glaube zwar nicht, dass das wirklich, dass wir da gemeint waren, aber also wir hatten mal einen Mensch, der bei uns ausgetreten ist und wir schreiben dann immer so einen freundlichen Brief hinterher. Und dann hat eine Frau geantwortet und hat gesagt, also ihr fehlt vor allen Dingen der persönliche Kontakt, also was wir am Anfang auch hatten. Früher wäre der Pfarrer immer im Ort spazieren gegangen und man hätte ihn ansprechen können, man hätte ihn gekannt und das wäre halt jetzt nicht mehr so. Wie gesagt, also wir waren schon immer so groß. Ich glaube nicht, dass das der evangelische Pfarrer oder die evangelische Pfarrerin war, die da gemeint war, aber offensichtlich hatte sie jemand vor Augen. Und wir haben gedacht, ja, es ist wichtig, einfach tatsächlich nochmal in den verschiedenen Ortschaften präsent zu sein. Und die Idee ist jetzt auch nicht besonders neu. Also es gibt ja viele Initiativen dieser Art, aber wir wollten so eine Art Ape-Kaffeemobil quasi ins Leben rufen, mit dem wir über die Ortschaften fahren und da jeweils anhalten zu definierten Zeiten, die halt bekannt sind. Und dort Kaffeekuchen verteilen und versuchen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass wir erleben, dass auf den Dörfern ja manchmal auch so eine Verarmung stattfindet. Also da ziehen halt Leute weg, da geht dann auch irgendwann der letzte Bäcker und der letzte Metzger oder der letzte Dorfladen weg. Man versucht hier tatsächlich gerade auch diesen Trend so ein Stück weit umzukehren, indem man immer wieder solche Dorfläden auch versucht zu gründen, damit Menschen einfach auch eine Begegnungsstätte haben. Also da geht es ja nicht nur um Nahversorgung, dass ich mein Liter Milch und meine Butter kaufen kann, sondern es geht ja auch einfach darum, dass ich an einen Ort komme, wo ich ganz sicher Leute aus meinem Ort treffe, mit denen ich dann Kontakt sein kann, wo ich die, was weiß ich, auch den neuesten Klatsch und Tratsch höre, aber einfach auch Menschen begegne. Genau. Und das wollen wir mit diesem Gefährt machen. Dieses Auto nennt sich tatsächlich Elektrofrosch. Der ist grasgrün. So ein Elektromobil. So ein bisschen eine Ape nachempfunden. Nicht ganz so stylisch wie eine Ape, aber im Prinzip so ähnlich. Wir sind jetzt gerade noch in der Planungsphase. Also wir sind noch nicht gestartet. Deswegen kann ich noch keine Erfahrungen berichten. Aber die Idee ist eben tatsächlich in den Ortschaften so eine Art Kristallisationspunkt zu werden, Begegnung zu ermöglichen und im besten Sinne des Wortes mit den Menschen über Gott und die Welt ins Gespräch zu kommen. Also wir wollen jetzt da auch nicht unbedingt irgendein frommes Programm den Leuten überstülpen, sondern es ist tatsächlich eine offene Begegnung. Und wenn es Nachfragen gibt zu Glaube und Kirche, freuen wir uns und wollen da Rede und Antwort stehen und im besten Fall kann sich da auch Community, geistliche Community entwickeln. Könnte ja auch sein, dass man irgendwie mitbekommt, wow, Nachbarin XY, die glaubt anscheinend auch an Gott. Bislang haben wir uns immer nur über den Zaun gestritten. Aber jetzt sehen wir sind irgendwie beides Christen und vielleicht können wir nochmal ganz anders miteinander ins Gespräch kommen. Genau, also da tun sich dann so eine Reihe von Möglichkeiten auf, von denen wir mal gucken müssen, welche sich dann tatsächlich bewahrheitet.
Und ich meine, das ist ja für so ländlichen Raum. Ich glaube, das wenn man in Stadtballungsgebieten wohnt, kann man sich das nicht so gut vorstellen. Ich bin ja auch NRWler, ne? So, also wenn du eine halbe Stunde fährst, bist du immer noch in der Stadt. Wenn du hier eine halbe Stunde fährst aus Trier raus, bist du halt im Nirgendwo. Ne? Oder, keine Ahnung, Trier profitiert ja voll davon, dass drumherum nichts ist. Die nächsten größeren Städte sind ja weit weg. So, die eine ähnliche Auswahl hätten, ne? Also jetzt nach Kristalla, die Oberzentren und Mittelzentren oder sowas, die kommen. Ja, an dieser Stelle freue ich mich auch mal, dass ich Erdkunde LK hatte. Aber Sachen, die man nie wieder braucht in seinem Leben. Also zumindest nicht als Theologe. Aber genau, ich meine, andere Institutionen kümmern sich ja auch um solche Modelle. Also es gibt ja diese Ideen von mobilen Banken, die über Busse funktionieren. Oder du hattest im Vorgespräch den Eisladen gesagt, der mit einem Eismobil durchkommt. Also der eine Part ist, dass ich schon glaube, dass Menschen mobil sind. Also Menschen machen sich auf den Weg und gehen irgendwo hin. Aber der andere Part ist, Menschen sind halt auch erst mobil, wenn sie eine Sinnhaftigkeit der Mobilität sehen. Also die kommen vielleicht zu euch, wenn sie wissen, dass es euch gibt und es bei euch cool ist. Ne? Dann setzen sie sich bestimmt ins Auto und die Entfernung steht der Nähe nicht mehr im Weg. Ne? Aber um eine Kontaktfläche zu haben und um überhaupt mal zu wissen, dass man existiert oder auch um Komfort auch zu bieten, es ist ja nicht nur in eurem Projekt etwas, was man angeht, ne? So.
Auf jeden Fall.
Und dieses Dorfbelebung und sowas ist ja etwas, womit Rheinland-Pfalz ja auch echt krass zu kämpfen hat. Also wenn ich mir die Förderprogramme ansehe, die kommen, ne? So Arbeiten auf dem Dorf, Coworking auf dem Dorf und sowas.
Genau, also ich bin auch echt ein Stück weit mega stolz, dass wir eine Förderung für dieses Projekt tatsächlich über die LAG bekommen haben, also über dieses LEADER-Programm. Genau, weil das uns tatsächlich auch wichtig ist, da was für die Dörfer und Regionen zu tun, also was da sinnvoll ist. Und klar, das ergänzt sich natürlich auch mit anderen Initiativen, aber das ist ja, also das würde ich jetzt nicht als eine Konkurrenzveranstaltung wahrnehmen, sondern ganz im Gegenteil, das macht ja eher deutlich, wow, es ist cool, auf einem Dorf zu wohnen und wichtige Dinge kommen vielleicht auch zu uns auf dem Dorf. Also da passiert auch was, was attraktiv ist. Genau. Also so in dem Rahmen.
Ja, und ich meine, das ist ja auch nicht so, dass, keine Ahnung, wenn der Mensch spirituell interessiert ist, dass der sich dann nicht mehr kümmert um Parteipolitik oder um den Dorfschützenverein oder, also es ist ja nicht so, dass ein Mensch nur einseitig bespielt werden kann und da fällt er irgendwie weg, sondern eigentlich sind es ja gute Synergieeffekte, ne, die man nutzen kann. Keine Ahnung,
absolut.
Wenn der Sparkassenbus käme und man bietet gleichzeitig noch ein nettes Gespräch an, dann hat man halt ein Mini-Dorffest gebaut und hat einen Zugangspunkt. So, also ich glaube, da denkt man halt auch oft in Konkurrenzbereiche, die jetzt nicht für Leute außerhalb relevant sind.
Ja, genau. Also ich finde das eher sehr, sehr positiv, wenn halt gerade unsere Leute auch in den Vereinen sind, in den Hilfsorganisationen sind. Ich finde, das schafft halt Netzwerk. Klar, ist immer die Frage, welchen Hut habe ich bei welcher Veranstaltung auf. Aber ich glaube, dass die Leute damit auch wirklich klug umgehen. Und ja, also ich würde Kirche immer im Verbund mit den vielen anderen sozialen Organisationen sehen oder in einem guten Netzwerk, in einem guten Austausch. Und ich glaube, das macht Kirche dann auch zu einem gesellschaftlich relevanten Player, wenn es sich eben nicht abkoppelt. Also das finde ich auch ein bisschen die Chance dieser ganzen Kirchenkrise, dass Kirche da eben nicht mehr auf so ein Alleinstellungsmerkmal vertrauen kann, sondern dass sich eben wirklich in Netzwerk begeben muss. Und ich glaube, das macht uns dann auch wieder stark als Kirche.
Man hat einen Drang zur Veränderung.
Genau.
Wann geht's denn los mit dem grünen Frosch?
Ja, also wahrscheinlich Mitte Mai wollen wir starten. Also wir haben jetzt ein erstes konzeptionelles Treffen, langes Treffen gehabt und müssen den jetzt noch ein bisschen innen ausstatten und dann müssen wir die Routen festlegen, auf denen wir fahren wollen. Der ist tatsächlich nicht so schnell, also der fährt nur 45 km/h. Das heißt, die Routen dürfen auch nicht zu lang sein, dass wir nicht zu viel Zeit mit dem Fahren verschwenden. Genau, aber wir sind uns, also ziemlich motiviertes Team. Ja, ich bin mal sehr gespannt, was wir für Erfahrungen machen.
Dann lass uns gerne auch nochmal danach darüber sprechen, wie es bei euch so aussieht, wie die ersten paar Touren gelaufen sind. Mit dem Kleinen, ich gebe zu, ich musste einmal kurz Ape googeln. Aber das sind diese klassischen
Dreirad-Kleintransporter.
In Trier fährt immer einer herum, ist unglaublich laut. Ich freue mich, dass ihr ein Elektrofahrzeug gewählt habt.
Ja, wir wollten tatsächlich so eine Elektro-Ape, aber die sind echt schweineteuer, das ist nicht bezahlbar. Genau.
Na gut, Anke, bevor du die letzte Frage bekommst, ein Hinweis in eigener Sache. Wenn du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, diesen Podcast magst und unsere Arbeit als Ruach-Jetzt-Netzwerk unterstützen möchtest, dann hast du dazu die Möglichkeit auf ruach.jetzt/plus oder auf steadyhq.com/windhauch ein kleines Abo abzuschließen. Diese regelmäßigen kleinen Beiträge helfen uns sehr, unsere Netzwerkarbeit zu machen, denn all das, was wir hier machen, ist die Infrastruktur aufbauen, die sich ansonsten erstmal nicht bezahlt. Und all das hilft uns, ein bisschen Stabilität und Sicherheit reinzubekommen. Wir geben uns natürlich auch ansonsten Mühe, dass das hier bleibt. Aber damit würdest du einen Anteil machen, wenn dir also unsere kostenlosen Podcasts wie hier, der Winterhoch-Podcast, der Ausstehen-Podcast mit Kira Sektor, Schöner Glauben, all die coolen Sachen, die wir drin haben, gefällt und interessieren, dann freuen wir uns natürlich sehr darüber. Ansonsten empfehle diese Folge weiter, bewerte es auf den Plattformen, schreib gerne Kommentare. Auch all das hilft uns dabei, dass dieser Podcast bleibt und im Gespräch kommt und auch, dass natürlich die Themen der Gästinnen und Gäste sich verbreiten. Anke, was wünschst du dir für eine Kirche der Zukunft?
Ich wünsche mir, dass sie gut am Puls der Zeit bleibt, dass sie immer wieder sich sehr ernsthaft fragt, was sind die Bedürfnisse der Menschen und was ist das eine, was wir ihnen geben können, was vielleicht durch andere gesellschaftliche Dinge nicht passiert. Und dass sie vor allen Dingen in ihren Formen und Vorgehensweisen sich ständig erneuert und ja einfach wirklich konsequent nach dem fragt, was Menschen brauchen. Ich glaube, in der Botschaft gibt es nicht viel zu erneuern, also vielleicht in der Art und Weise, wie man sie kommuniziert, aber genau.
Anke, vielen Dank, dass du deine Erfahrungen mit der Gemeinde in der großen Fläche geteilt hast. Danke, dass du hier warst und gut Auskunft gegeben hast.
Vielen Dank fürs Gespräch, ja.
Und dann hören wir uns vielleicht nochmal, wenn der grüne Frosch ein bisschen durch die Landschaft getingelt ist.
Genau.
In diesem Sinne, mach's gut. Ciao.
Ja, tschüss.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks. Mehr Informationen findest du auf windhauch.ruach.jetzt.